Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Dieses Mal in einer etwas anderen Ausgabe. Die Zeit zwischen den Jahren wollen wir nutzen, um auf die Debatten im politischen Berlin im vergangenen Jahr zurückzublicken. Zu fragen, wie es um unsere Debattenkultur steht und wie es mit dieser im kommenden Jahr weitergehen könnte. Und wenn ich sage wir, dann meine ich auch wir. Denn zu dieser Ausgabe begrüßen Sie Christoph Schäfer
und Elena Gorges. Wir sind zwei der Redakteure, die die Themen der Woche redaktionell begleiten. Und zu Gast bei uns diesmal ist ein Kollege, der politische Debatten in den letzten Jahren intensiv verfolgt hat, manchmal sogar mitgeprägt hat, Stefan Detjen. 13 Jahre lang Leiter des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios, lange auch im Vorstand der Bundespressekonferenz, immer wieder auch im Politik-Podcast zu hören, ein Format, das er mitbegründet hat. Und natürlich war er auch Kommentarautor hier in den Themen der Woche. Ab Jahresbeginn berichtet er als Korrespondent aus Paris, jetzt aber noch einmal im Studio in Berlin. Herzlich willkommen, Stefan.
Hallo, grüß euch.
Und an dieser Stelle der Hinweis, dieses Gespräch haben wir kurz vor den Weihnachtstagen aufgezeichnet. Stefan, in diesem Jahr gab es so einige polarisierende Themen. Schon im Januar zum Beispiel gab es ja einen Entschließungsantrag der Union im Bundestag, der nur mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit gefunden hat. Im Sommer dann hat die Koalition über die Verfassungsgerichtskandidatin Frauke Brosius-Gersdorf gestritten und so viel mehr ist passiert. Welches Thema hat deiner Meinung nach denn das Debattenjahr 2025 besonders geprägt?
Ja, ich glaube, man kann das kaum auf ein einzelnes Thema fokussieren und beschränken. Nach meinem Eindruck ist das, was wir da gesehen haben, ein ungewöhnlicher Ausdruck der Fliehkräfte, die wir in der Gesellschaft, in der Politik insgesamt sehen, die auf diese Koalition einwirken, aber auch in dieser Koalition ziehen. Und das, was diese Koalition unterscheidet von früheren, ist, dass die Bruchlinien, dass die Fliehkräfte nicht von oben her wirken, sondern von unten. Also wenn wir uns erinnern, die Ampelkoalition ist an der Spitze zerbrochen. Das war der Bruch zwischen Christian Lindner und Olaf Scholz, der sich da im engsten Kreis der Koalitionsführung abgespielt hat. Was wir jetzt sehen, ist, dass in der Breite der Fraktionen, in der Parteien sich die unterschiedlichen gesellschaftlichen Mahlströme ausdrücken und in unterschiedliche Richtungen streben, die ja letztlich auch unsere Gesellschaft, und man kann es ja nicht nur national definieren, Gesellschaften, demokratische Gesellschaften insgesamt global zurzeit belasten und spalten.
Aber ist das nicht eigentlich auch toll, wenn von der Basis etwas ausgeht? Das ist ja eigentlich das Ursprüngliche der Demokratie. Also, dass nicht immer von oben alles quasi schon entschieden wird. Ich erinnere mich an den Ausspruch von Söder, als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Diese Koalition sei jetzt die letzte Patrone der Demokratie. Und da habe ich schon gedacht, das ist bestimmt etwas, was gerne aufgegriffen wird im Hauptstadtjournalismus. Aber ist das nicht ein bisschen viel Untergangsstimmung?
Ja, darüber haben wir auch viel diskutiert, auch in dem von euch erwähnten Politik-Podcast, also sozusagen dem transparenten redaktionsinternen Diskussionsformat des Hauptstadtstudios, in dem wir regelmäßig über Themen diskutieren. Und ich habe selber festgestellt, dass ich in diesem Jahr tatsächlich zu den Skeptikern, eher zu den Pessimisten gehöre, weil ich glaube, dass dieses Auseinanderdriften, das, was ich eben Fliehkräfte genannt habe, die Politik belasten, dass sich das noch fortsetzen wird, dass wir da eine Belastungsprobe der Demokratie entwickeln, auch bestimmte Abwärtsbewegungen, eine Fortsetzung von krisenhaften Entwicklungen. Das gilt sicherlich auch für diese Koalition. Das sind nicht einfach einzelne Probleme, die man da vor sich hatte, die man dann löst und dann geht es irgendwie besser weiter. Sondern wenn wir in das nächste Jahr blicken, mit den vielen Landtagswahlen, aber auch den Themen, die auf diese Koalition zukommen, oder wenn wir auf das Thema Rente schauen, die Rentendiskussion, die diese Koalition jetzt am Ende belastet hat, die hat die Koalition ja aufgeschoben. Da kommt also mitten in diese Landtagswahlserie hinein, soll dann im Sommer nochmal der Bericht einer Rentenkommission kommen, die dann die ganzen Reizthemen, die diese Koalition auch typischerweise jetzt von unten, von der Basis her, das haben wir ja in der Unionsfraktion gesehen, wie die jungen Abgeordneten da auf einmal gegen ihren einstigen Helden Friedrich Merz aufbegehrt haben. Also diese Themen kommen dann nochmal auf die Tagesordnung und werden dann sicherlich wieder zu einer neuen Belastungsprobe für diese Koalition.
Aber Stefan, wenn du sagst, du zählst dich da eher zu den Pessimisten, ist es so, dass der Hauptstadtjournalismus mitunter auch vielleicht zu pessimistisch ist? Oder würdest du sagen, das ist einfach relativ ausgelotet und stattdessen eher als realistisch zu bezeichnen?
In einer gewissen Weise glaube ich, dass der Hauptstadtjournalismus nicht pessimistisch genug ist. Zugleich ist es richtig, ich sehe auch, dass diese Koalition in einer Art und Weise im Feuer, auch in der Kritik, auch in der Kritik der Medien von uns steht, bei der ich manchmal den Eindruck habe, tja, die haben eigentlich kaum noch eine Chance, dagegen anzukommen. Die können tun, was sie wollen und werden nicht nur kritisiert, sondern bekrittelt. Und da gibt es zwei Beobachtungen. Das eine ist eine Art von politischem Journalismus, der sehr dicht an der Politik dran ist, sehr kleinteilig Politik beobachtet und dann eine Tendenz hat. Und da nehme ich mich und uns überhaupt nicht aus davon, das wie so eine Art Theaterkritik zu betreiben, wo man dann Performance von einzelnen Akteuren anschaut und kritisiert und sagt, wie die geschaut haben und wie jetzt die einzelne Rede war. Und das ist eine Art von Journalismus, der immer in der Gefahr steht, dass er eigentliche Probleme gar nicht mehr sieht, sozusagen vor lauter Bäumen, die man aus der Nähe beobachtet, den Wald nicht mehr sieht. Und das gilt, glaube ich, sowohl für bestimmte Themen, über die wir sprechen, aber auch für die großen Entwicklungen. Und das ist was, was mir auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder so geht, dass man sehr schnell an einen Punkt kommt, wo wir sagen, verstehen wir eigentlich wirklich, was hier gerade mit unserer Demokratie, mit unserer Gesellschaft passiert? Verstehen wir eigentlich diese großen Entwicklungen, man muss ja sagen, globalen Entwicklungen, die Politik auch bei uns prägen?
Du meinst zum Beispiel Trump und das MAGA-Lager, wie Demokratie aufgefasst wird in den USA? Meinst du das?
Ich meine damit die Belastung, die Herausforderung liberaler, rechtsstaatlich verfasster Demokratien, offener Gesellschaften in der Auseinandersetzung mit der Versuchung des Autoritären, mit den Tendenzen zu nationalen Schließungen, mit den polemischen, radikalisierenden, rassistischen Tendenzen, die wir sehen, die Gesellschaften auseinanderreißen, auseinandertreiben. Und das ist ja sozusagen der große Mahlstrom, der viele Grundwerte unserer Demokratie, unserer Gesellschaft in Frage stellt. Eine Gesellschaft, die sich eben mal als offene, integrationsfähige Gesellschaft definiert hat. Eine Gesellschaft, die den Kompromiss zu schätzen weiß, den Ausgleich zwischen den verschiedenen Kräften, nicht einfach darauf setzt, eine Mehrheit setzt sich durch und Minderheiten müssen schauen, wo sie bleiben. Eine Gesellschaft, die autoritären Versuchungen widersteht. Und das sehen wir in einem globalen Maßstab, dass diese Grundprinzipien demokratischer Gesellschaften, die wir so als westliche Gesellschaften definiert haben, dass die in Frage gestellt und herausgefordert werden.
Das mit dem den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, das können Christoph und ich, glaube ich, auch von der anderen Seite bestätigen. Wir sind ja diejenigen, die oft eure Texte gegenlesen, zumindest was die Themen der Woche anbelangt, denn da laufen ja oft Kommentare. Und da wäre meine Frage an dich, wenn man jetzt sehr lange im Politikbetrieb ist als Journalist, dann kommt einem natürlich diese Rolle zu, dass man Debatten, Themen auch in einem Kommentar bewerten soll. Also dass man quasi so eine Deutung macht mit der eigenen Meinung von dem, was man da sieht. Und da wäre unsere Frage, was denkst du, braucht es, um einen wirklich guten Kommentar zu schreiben? Braucht es eher Fachwissen? Braucht es persönlichen Bezug? Braucht es eine lange Zeit, in der man ein Thema beobachtet hat?
Also Fachwissen oder Kompetenz in jedem Fall. Ich glaube, das muss Journalismus, auch so wie wir ihn hier im Deutschlandfunk betreiben, muss ihn immer auszeichnen, dass wir Politik beobachten und sowohl in der Sache, aber auch in der Kenntnis der Akteure hochgradig kompetent sind. Und daraus muss sich Kommentierung ableiten. Wir kommen ja auch gerade in einem Medium wie dem Deutschlandfunk aus einer Epoche, wo gerade Kommentierung so funktioniert hat, dass sie durch bestimmte milieuhaft oder politisch geprägte Grundhaltungen geprägt waren, diese Kommentare. Also das war früher mal so, da wusste man, Journalisten sind eher CDU-nah, SPD-nah, gab es ein paar FDPler, irgendwann kamen ein paar Frauen dazu, die waren grünen-nah so ungefähr. Also so war so diese Formatierung von Journalismus, nicht nur in öffentlich-rechtlichen Medien, auch in der Zeitungslandschaft war das ja so. Da gab es Zeitungen, die FAZ eher konservativ, die Welt so bestimmter Form von liberal. Gewerkschafter waren mit der Frankfurter Rundschau gut bedient und es gab den Rheinischen Merkur für die Katholiken und Christ und Welt für die Protestanten. So hat die alte Bundesrepublik mal funktioniert und so funktioniert das aber heute nicht mehr. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir, wenn wir Kommentierung machen, dass das nicht sozusagen zuverlässig ist, heute kommentiert der Linke und dann ist es ein linker Kommentar, sondern dass klar wird, das sind Kommentare, die sich aus einer Kompetenz, aus einer ausgesprochenen Sachkunde heraus begründen und auch dadurch interessant und in einer gewissen Weise dann vielleicht auch unberechenbar werden.
Ist es dir manchmal schwer gefallen, in diesem schnellen Politikbetrieb eine Meinung zu formulieren?
Ja, weil wir ja auch durch die Art unseres Mediums davon geprägt sind, dass da eben Sendeplätze sind und die müssen dann gefüllt werden. Und das wisst ihr als zuständige Redaktion für die Kommentare, dass wir sozusagen in der Tradition stehen, wo man auch sehr stark definiert, also da sind so drei wichtige Themen des Tages und dann muss da abends um 19.05 Uhr im Deutschlandfunk ein Kommentar dazu kommen. Und die starken Kommentare sind natürlich die, die sich aus einer intensiven, häufig langjährigen Beobachtung in der Sache speisen, wo man dann hört, da ist jemand, der beschäftigt sich sehr lange mit einem Thema und kann sehr profund in einem Kommentar eine Meinung ausdrücken, die aber gleichzeitig für Hörerinnen und Hörer verständlich macht, wie man zu dieser Meinung kommt, worauf sie sich begründet, die argumentativ stark ist. Das sind dann natürlich die guten Kommentare, das sind auch die starken Kommentare. Und das geht auch mir natürlich so, gerade als jemand, der das jetzt eben über lange Zeit beobachtet, dass es natürlich Themen gibt, wo ich über die lange Zeit einfach bestimmte Meinungen, bestimmte Auffassungen, Analysen entwickelt habe, von denen ich glaube, dass ich sie gut begründen kann. Und dann bin ich auch dankbar, wenn ich einen Kommentar dazu schreiben kann. Und dann mache ich auch die Erfahrung, das sind dann die Kommentare, wo ich Reaktionen drauf bekomme, zum Teil auch sehr starke, kontroverse Reaktionen.
Da möchte ich direkt anschließen. Also es geht um Bewertung, um Meinung, Argumente, Argumentation, das hast du eben schon gesagt. Die Zeiten haben sich allerdings auch so ein bisschen verändert. Also wenn Journalistinnen und Journalisten kommentieren, dann gibt es auch Gegenwind. Ja, auch im politischen Diskurs zum Teil fällt es ja dann auf, dass man sozusagen in der Kritik steht. Ist das eine neue Qualität in unserer Zeit?
Ja, das glaube ich. In der Tat ist das eine Tendenz, dass Kämpfe ausgefochten werden, so dass es nicht mehr nur um Argumente geht, sondern dass es hochgradig persönlich wird. Das sind verschiedene Themen, wo wir das seit langem beobachtet haben. Also mir fiel das zum Beispiel sehr stark in den Jahren nach 2014 auf, als es um die Ukraine ging, als wir auch höhere Reaktionen auch auf Kommentierungen bekommen haben, wo ein Maß an Empörung, besonders in der Richtung, vielleicht ist das auch ein Spezifikum von Deutschlandfunk-Hörerinnen und Hörern gewesen, dass man das Gefühl hatte, der Deutschlandfunk wird jetzt zu einem Kriegstreiber, wenn wir Russland kritisieren, gibt die Werte der Aussöhnung der Nachkriegsära auf. Das war eine Wucht zunächst mal, die mich überrascht hat damals, wo ich gemerkt habe, da ist was los in der Gesellschaft. Dann war das natürlich in der Corona-Zeit auch so, dass sich Kritik an Kommentierung, an uns, an Medien mit einer ganz generellen Abwertung, mit einer Aufkündigung von Glaubwürdigkeit von Medien ausgedrückt hat, die auch uns getroffen hat, wo man gemerkt hat, da verliert man jetzt richtig Menschen, die erreichen wir gar nicht mehr. Und dann gibt's die Debatten, da habe ich mich engagiert, die Debatten um Rechtsstaatlichkeit, Verfassung, in meinem Fall dann verbunden mit einer rechtsstaatlich begründeten Kritik an der Antisemitismusbekämpfung in Deutschland. Da habe ich Kritik dran geübt, wie der Bundestag da bestimmte Entscheidungen getroffen hat, wie da auch von staatlichen Stellen Antisemitismusbeauftragten argumentiert wird. Und das war für mich eine Erfahrung, dass ich da auf einmal selber in einer Art und Weise diffamierend mit Beschimpfungen als Antisemit und so zum Objekt der Debatte geworden bin, wie ich das vorher noch nicht erlebt habe. Aber das zeichnet diese in einer besonderen Weise diese Debatte ab, dass es da eben höchst persönliche Angriffe gegen Personen gibt. Das haben wir jetzt zuletzt auch bei der Nahostkorrespondentin der ARD, Sophie von der Tann, erlebt, wie da sozusagen es nicht mehr darum geht, Leuten mit Argumenten entgegenzutreten, sondern Leute durch Beschimpfungen, durch Diffamierungen, durch Diskreditierungen
sozusagen aus dem,
das hat kampagnenartige Züge, sozusagen Leute aus dem Diskurs rauszunehmen und zu sagen, die haben ja eigentlich gar kein Wort mehr.
Hat in so einer Zeit überhaupt bei so einer, ich sag mal auch polarisierten Debattenkultur der journalistische Kommentar an sich überhaupt noch einen Platz?
Ja, ich finde das eine interessante Frage und ich bin da gar nicht so ganz sicher. Ich habe oft drüber nachgedacht, in den USA gibt es ja zum Beispiel eine Tradition, dass es eine sehr starke Trennung in den Redaktionen zwischen Leuten gibt, die nur kommentieren, bei der New York Times zum Beispiel ein reines Kommentatoren-Team und Leuten, die nur Bericht erstatten. Das hat Vorzüge. Ich glaube gleichzeitig, dass es bei uns auch Vorzüge hat, das so zu machen, wie wir das machen, dass wir als politische Korrespondenten im Hauptstadtstudio Politik beobachten, aber dann in einer abgesetzten, getrennten Form im Kommentar auch kommentierende Äußerungen dazu machen können, weil diese Kommentare dann in einer Art und Weise von einem Verständnis, von einer Kompetenz der Gegenstände des Kommentars geprägt sind, die besonders ist und gleichzeitig, das fand ich auch immer wichtig, dass wir immer wissen, wenn wir Politik kritisieren, dann werden wir denen, die wir persönlich angreifen unter Umständen, am nächsten Tag wieder begegnen und müssen diesen Kommentar vertreten. Und wenn wir gut sind, wenn wir selbstbewusst sind, wenn wir uns unserer Unabhängigkeit, unserer unabhängigen Rolle bewusst sind, dann können wir das tun, ohne zu kuschen, ohne einzuknicken. Und dann entsteht da ein Verhältnis der Auseinandersetzung aus unterschiedlichen Rollen heraus, die den Diskurs und Politik in unserem Land befördert.
Okay, und wie ist es jetzt mit solchen Formaten wie dem Politik-Podcast? Der ist sehr beliebt, der wurde sehr gerne, wird immer noch sehr gerne gehört, wo ja sich Berichterstattung, Analyse und dann aber auch Einschätzung, das heißt also auch Meinung, mischen.
Ja, der Politik-Podcast ist, das muss man für die, die es nicht kennen, erklären, sehr stark aus dem Transparenzbedürfnis heraus auch entstanden. Ich habe damals gesagt, das ist eigentlich immer wahnsinnig interessant, wenn wir in der Redaktionskonferenz zusammensitzen und das findet im Hauptstadtstudio an einem Tisch statt, der auch unser großer Studiotisch ist, da stehen Mikrofone. Und ich habe mal gesagt, wie wäre das eigentlich, wenn wir die mal aufdrehen, wenn wir das mal auch transparent machen, wie wir da diskutieren. Und natürlich treffen da auch Meinungen aufeinander. Da sagt einer, der Merz hatte in der Substanz recht, wenn er da von Stadtbild gesprochen hat und der hat ein Problem benannt. Darüber muss man reden und andere sagen, das ist aber ganz fatal gewesen und so. Da wird diskutiert und wir haben das dann gemacht. Wir haben dann im Grunde eben die Regler aufgedreht und gesagt, da machen wir uns ehrlich an der Stelle auch. Da kann man nachvollziehen, wie in so einer Redaktion gesprochen wird, welche Perspektiven da aufeinandertreffen. Und das erlaubt uns ja auch selber, uns selbst zu beobachten oder mit Beobachtungen von Dritten auseinanderzusetzen. Zum Beispiel festzustellen, wie viele Perspektiven haben wir eigentlich, wie viele unterschiedliche Meinungen, wie viele unterschiedliche Erfahrungen kommen da zusammen. Also da gibt's Themen, also zum Beispiel Ukraine, wo wir festgestellt haben, also wir sind da alle eher so auf der Seite derer, die sagen, also die Ukraine muss man auch mit Waffen unterstützen, der Scholz war zurückhaltend und so weiter. Und dann erlaubt das ein Prozess auch in der Redaktion zu sagen, ja, müssen wir uns nicht auch noch mit anderen Positionen auseinandersetzen. Dann gibt's Themen, wo wir in der Redaktion sehr kontrovers sind, mit den Sendungen, die mit am meisten Reaktionen ausgelöst haben, waren Diskussionen, die ich geführt habe mit meinem Kollegen Sebastian Engelbrecht zu dieser Antisemitismus-Auseinandersetzung, wo wir sehr, sehr unterschiedliche, sehr kontroverse Positionen haben und die in mehreren Podcasts sehr, zum Teil auch sehr vehement gegeneinander ausgetragen haben.
Das heißt, der Austausch von Meinungen, von Argumenten, von unterschiedlichen Perspektiven, danach suchen wir auch als Redaktion. Würdest du abschließend sagen, ja, das hat definitiv und muss auch eine Zukunft haben, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie uns, wie für uns im Deutschlandfunk?
Ja, ich glaube, dass das zur Ehrlichkeit dazu gehört und gleichzeitig ist es so, dass es eben bei uns so sein muss, dass da, wo Meinung stattfindet, dass die aus der Sachkenntnis heraus, aus der sehr detaillierten Beobachtung von politischen Vorgängen heraus begründet sein muss und dass das der Kern unserer Aufgabe ist. Der Kern unserer Aufgabe ist, zu beobachten, zu erklären, aus Kompetenz heraus zu erklären und das muss ich in allen Formaten ausdrücken. Aber ich glaube, es ist ein Teil der Ehrlichkeit, auch deutlich zu machen, Journalistinnen, Journalisten, die Politik, die Gesellschaft beobachten, die tun das aus unterschiedlichen Perspektiven heraus, die haben Meinungen und das kann auch deutlich gemacht werden.
Jetzt bist du ja schon mit einem halben Fuß in Paris. Du warst in den letzten Wochen öfter mal dort und hast auch Sprachkurse gemacht im Sommer. Wie blickst du auf die deutsche Debattenkultur aus dieser französischen Perspektive? Hast du die schon ein bisschen?
Also allenfalls in Ansätzen. Also in der Tat, ich gehe im Januar als Deutschlandfunk-Korrespondent nach Paris, freue mich wahnsinnig drauf, weil das eine andere Form von Journalismus mir nochmal ermöglicht. Also nicht nur Politik anschauen, sondern auch dieses Land in seiner Breite mit dem Mikrofon auch mal durch die Weinberge ziehen, über die Dörfer in die Provinz gehen. Solche Sachen, da habe ich auch schon viele Ideen, was ich da machen will. Ich komme da in eine sehr, sehr interessante Zeit. Es gibt, wenn man den Vergleich zu Deutschland zieht, das fällt mir jetzt immer wieder auf. Es gibt in Frankreich natürlich Entwicklungen, die sind ganz, ganz anders. Das politische System, das Präsidialsystem ist ganz, ganz anders. Das steckt zurzeit in der Krise. Der Parlamentarismus in Frankreich steckt in der Krise, die Parteien. Und gleichzeitig sehen wir Entwicklungen, wenn wir auf die Entwicklung der Gesellschaft, auf die Diskussionen um Migration, auf das Zusammenleben in einer mit Migranten aus Nordafrika, in Frankreich viel, aus der arabischen Welt kommen den Menschen, wenn man da auf das Zusammenleben schaut, da werden viele Auseinandersetzungen viel härter ausgetragen. Der Vormarsch der Rechtsextremisten, der Rassisten und Nationalisten des ganzen Spektrums von Le Pen bis zu Figuren wie Eric Zemmour. Das ist viel massiver, das ist viel weiter vorangeschritten. Also da kann man vielleicht auch was davon lernen, aber das wird die Zeit in Frankreich prägen. 2027 ist Präsidentschaftswahl regulär. In Frankreich im März sind Kommunalwahlen da, die sind in Frankreich sehr wichtig und ich will im Vorfeld dann auch viel wirklich in unterschiedliche Städte, auch in kleinere Städte fahren und schauen, wie sich da diese politische Landschaft dann formiert und dann auf dieses Wahljahr 2027, das nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa schicksalhaft sein kann, wie man sich darauf vorbereitet.
Bevor du dich jetzt in die französischen Weinberge aber verabschiedest, kannst du ja nochmal ganz ehrlich sein. Hier mit deinen Kolleginnen und Kollegen in der deutschen Medienlandschaft. Was wäre denn so dein Rat? Was sollten sie im Debattenjahr 2026 beherzigen?
Wenn sie auf dich hören würden.
Ja, wir haben immer tolle Dialoge, auch im Hauptstadtstudio mit einem ganz tollen Team, das da sehr klug und kompetent weiterarbeiten wird, mit meiner Nachfolgerin Friederike Sittler auch sehr gut zusammenarbeiten wird. Das ist ja dann auch immer für ein Team gut, wenn da mal ein Wechsel stattfindet, wenn da mal neue Impulse reinkommen. Und insofern brauchen die gar keinen Rat jetzt von mir und ich glaube, die werden eben wirklich in einem Bewusstsein um ihre Kompetenz im Ringen, um eine sehr sachliche, um einen aufklärerischen Journalismus werden die weiterarbeiten. Das zeichnet den Deutschlandfunk aus und nach meiner Beobachtung gilt das auch für den politischen Journalismus, gerade für den Parlamentsjournalismus der journalistischen Medien in Berlin zurzeit in einer besonderen Weise. Das ist ein sehr ernsthafter Journalismus. Da sind viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die hart arbeiten, die sehr ernsthaft arbeiten, auch im Wissen um die Verantwortung, die wir alle in diesem Diskurs tragen, in diesen schicksalhaften Zeiten.
Anerkennende Worte zum Schluss der Spezialausgabe unserer Themen der Woche mit unserem Korrespondenten Stefan Detjen. Er war als Leiter des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios jahrelang ganz nah an den politischen Debatten in Berlin.
Und diese Arbeit kann man gerade auch in einer Fernsehdokumentation erleben. Demokratie unter Druck von Antje Böhmert in der ARD Mediathek.
Und wir hören dich natürlich weiter aus dem DLF-Studio in Paris, wie wir es bereits hier gerade im Gespräch geklärt haben. Von dort kommentierst du auch für uns weiterhin hoffentlich, auch für unsere Themen der Woche.
Das hoffe ich sehr. Ich freue mich drauf. Merci, au revoir, à bientôt.
À bientôt.
Sagen auch wir, Elena Gorges und
Christoph Schäfer.